euch heute, jetzt versteht mir es, guten Morgen, ich darf euch heute die Predigt bringen. Mein Name ist Markus Scheck und wir lesen heute wir machen weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, wo der Volker aufgehört hat. Bei Markus 13 machen wir weiter. Markus 13, heute habe ich gedacht, oder machen wir die Verse 1 bis 13. Okay, noch geschwind. So, genau, wenn ihr könnt, ja, nehmt die Bibel auch zur Hand, das ist gut. Weil heute haben wir ein Thema, manche nennen es Endzeit, die Endzeitrede oder die Worte von den letzten Dingen. Und über diese Dinge wurde schon viel gesprochen und viele haben sich auch schon berufen gefühlt, über diese Dinge zu schreiben, zu forschen, wann wohl diese Dinge geschehen, wann das eintrifft. Manchmal habe ich mehr den Eindruck gehabt, da kriegt man mehr Angst vor dem, was kommen soll, als dass wir ermutigt werden vor dem, was auf uns wartet. Deshalb habe ich gedacht, und vielen Dank, Achim, für deine Einleitung. Irgendwie habe ich auch den Eindruck gehabt, wir sollten vor dem Gottesdienst, dass wir, wenn es euch möglich ist, aufzustehen und dass wir eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Aber eine Gemeinschaft, die mir einfach bewusst auch Gott anbefehle, diese Zeit, aber auch der Heilige Geist beten, dass er unter uns wirken darf. Und auch dem Heiligen Geist die Erlaubnis gebe, an uns, an unserem Herzen zu arbeiten. Manchmal habe ich auch den Eindruck, viele Eindrücke, dass wir vom Heiligen Geist manchmal immer so eine übersinnliche Kraft oder die über uns kommt und das kann schon auch geschehen, aber im Grunde ist es so, wie Jesus sagt, wem bittet, der wird gegeben. Und der Heilige Geist ist auch eine Person von Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und auch ihn dürfen wir bitten, komm zu uns. Und das würde ich gerne jetzt einfach in der Gebetsgemeinschaft machen. Steht auf dazu, wenn ihr könnt. Und jeder, der es auf dem Herzen hat, spricht es aus oder betet dieses Gebet, dass wir wirklich diese Predigt auch einfach ihm anbefehle, dass manche Worte, wo denke ich vielleicht Worte sind jetzt wichtig, dass ich sie sage und für euch sind sie total unwichtig, aber da ist wieder ein ganz anderes Wort wichtig und ich denke, das macht der Heilige Geist in uns, weil er weiß, was in uns vorgeht. Ja. Betet einfach, wie ihr wollt und ich würde dann einfach die Gebetszeit dann abschließen. Ja, so kommen wir vor dich, großer, allmächtiger Gott, und wir beten dich an im Namen Jesus Christus, dein Sohn, der für uns alles gegeben hat, sein Leben für uns hingegeben hat, der diese Herrlichkeit bei dir verlassen hat und Mensch wurde wie wir und doch vollkommen Gott war, vollkommen rein, vollkommen sündlos, Herr, der sich für uns, Herr, der wir Sünder sind und wir nicht perfekt sind, Herr, du Jesus Christus, hast dich für uns hingegeben und hast dich ans Kreuz schlagen lassen, um für unsere Schuld zu bezahlen, für uns die Strafe zu erleiden, die einfach die Sünde mit sich bringt. Herr. Aber du hast bezahlt, unser Schuldschein ist zerrissen, er ist weg. Für jeden, der dieses Angebot, der diese Rettung annimmt, der in deine Hand einschlägt, großer Gott, deinen Sohn, der für uns hingegeben ist, der für uns gestorben ist, für uns sein Blut vergossen hat, damit wir reingewaschen werden durch sein Blut. Und er ist für uns in den Tod gegangen. Doch am dritten Tag wurde er auferweckt. Hölle, Tod und Teufel haben keine Macht. Es war der Beginn des Ende, vom Ende des Teufels. Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren. Du bist der König aller Könige. Und ich preise dich und ich lobe dich. Und du bist aufgefahren in den Himmel. Und da setzt du dich für uns ein, die wir dir gehören. Du sprichst zu uns. Du willst zu uns. Rede durch deinen Heiligen Geist, der in uns ausgegossen ist. Den Geist Gottes des Vaters, den Geist Jesu Christi, der in uns ist. Und so rufen wir dir zu, Heiliger Geist, komm und berühre uns, erfülle diesen Raum, nimm alles weg, was hindert, dass wir auf deine Stimme hören. Amen. Ich lese aus Markus 13, die Verse 1 bis 13. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg, dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber begann zu ihnen und zu sprechen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's. Und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und ihr werdet von Statthalter, Vorstatthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen, ihnen zu einem Zeugnis. Und alle Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Lass uns da, das sage ich mehr zu mir als zu euch, ruhig in dieses Thema einsteigen, dass ich mich da nicht vorwärts springe, weil wir wirklich erkennen sollen und auch, was Jesus hier wirklich sagt oder was er uns sagen möchte, wo er uns Hinweise gibt, wie wir diese Zeit, die kommen wird und auch in der wir stehen, überstehen und nicht nur überstehen und vielleicht überleben, sondern dass wir in dieser Zeit tatsächlich auch Gestalter sind. Männer und Frauen, die die Wort führen, die den Mund aufmachen, die trotz alledem sich zu Jesus bekennen. Fangen wir mal an mit dem ersten Vers oder die ersten Verse. Letzte Woche kam er ja, der Jesus war im Tempel, hat die Witwe beobachtet, wie sie Grund alles gegeben hat, was sie hatte. Volker hat uns die Predigt gehalten. Und aus diesem Tempel tritt er jetzt heraus. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. So, da war einer ganz begeistert von diesem Tempelbau. Und da habe ich mich, die erste Frage war, ja, was war denn das für ein Tempel? Es ist ja so, wir wissen alle, dass Salomo, Davids Sohn, einen Tempel gebaut hat. Und es war so, das war der erste Tempel, der wurde erbaut. Ich habe mal die KI zur Hilfe genommen. Sie hat mir das gleich erklärt. Also erbaut wurde 960 vor Christus unter König Salomo der erste große Tempel. 960 wurde er gebaut und leider wurde er zerstört 586 vor Christus durch Nebukadnezar II. Während der babylonischen Eroberung. Also der Tempel, der Salomo erbaut hatte, wurde niedergemacht. Da war wirklich nichts mehr da, nur noch Steine. Und dieser Tempel, den wir jetzt sehen, der hat dann wieder Zerubabel aufgebaut. Zerubabels Tempel, das war 516 vor Christus, nach dem babylonischen Exil. Das lesen wir in Esra. Da haben wir auch viele Predigten dafür gehört, dass Zerubabel angefangen hat, diesen Tempel wieder aufzubauen. Und viele, die den ersten Tempel gesehen hatten von Salomo, die Herrlichkeit, die Größe, für die war dieser Tempel, den Zerubabel hier gebaut hat, ein sehr schlichter Bau. Und wenn Haggai in 2 Vers 3 wird es auch beschrieben, ja, dass in den Augen vieler dieser Tempel eigentlich lächerlich war. Ein kleines Ding gegenüber dem, was Salomo gebaut hat. Aber es wurde wieder aufgebaut, der Tempel. Und tatsächlich wurde er weiter angebaut und das war dann der Herodianische Tempel, die Erweiterung des zweiten Tempels. Und da war der Baubeginn um 1900 vor Christus. Also dieser schlichte Tempel vom Zerubabel, der war wirklich hunderte Jahre eigentlich so in dieser Schlichtheit, bis Herodes dem Großen wieder gedacht hat, er muss da anbauen. Und tatsächlich baute er von 19 vor Christus bis 64 nach Christus. Also wir können jetzt, Jesus war so um die 30 Jahre, er und dieser Jünger, der ihm da jetzt drauf aufmerksam gemacht hat, der hat ihm auf diesen einen schlichten Bau mit diesem großen Anbau oder mit diesem größeren Anbau vertraut gemacht und hat gesagt, guck mal, was für große Steine. Aber es war eigentlich immer noch eine Baustelle. Ja? Es wurde immer noch mindestens 34 Jahre dran gebaut. Also bis 64 nach Christus wurde dieser Tempel erbaut. Und dann sagt der Jesus zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Er hat ihm ja eigentlich darauf hingewiesen. Und dann sagt er, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und tatsächlich kam es da so, dieses Wort von Jesus ist eingetroffen und gar nicht so weit weg. Der Tempel wurde 64 fertiggestellt, also dieser Anbau dieses Tempels, und zerstört wurde er 70 nach Christus. Also so 30 nach Christus hat Jesus schon diese Ankündigung gemacht, hey, der steht jetzt stark da, dieser Tempel, mit großen, festen Steinen und jeder denkt, der ist nicht einzubrechen. Und tatsächlich 70 nach Christus kamen die Römer unter Titus und haben den wieder platt gemacht. Und diese, da gibt es wirklich auch archäologische Belege, das ist wirklich, da gibt es Beweise dafür. Da gab es diesen Tempel und der wurde abgebrochen. Also diese Prophezeiung, die Jesus dem Jünger da gemacht hat oder den Jüngern, die dabei standen, die hat sich eingetroffen, die ist eingetroffen. Und es ist auch etwas, was wir einfach auch erkennen dürfen bei Jesus. Jesu Worte sind vertrauenswürdig, wir dürfen darauf vertrauen, was er sagt. Es ist nicht nur so ein Geplapper. Ja. Und so wie die Jünger jetzt zu Jesus kamen, und das ist einfach das, wieso ich am Anfang das mit dem Heiligen Geist gemacht habe. Die Jünger sind nachher, Jesus setzte sich so gegenüber dem Tempel auf diesen Ölberg, saß er da und dann kamen die Jünger zu ihm, ja, dieser Jakobus, Johannes, Andreas, für sich alleine und der Petrus dazu. Und die haben dann Jesus gefragt, sag uns, wann wird das sein? Und das ist eigentlich irgendwie schade, dass wir das jetzt so, ich kann jetzt nicht zu Jesus kommen, so wie ich jetzt die Petra sehe oder, und sage, hey, Jesus, wie wird es sein? Jesus ist nicht mehr hier auf der Erde. Aber er hat uns ja gesagt, er sendet uns oder der Vater sendet uns den Heiligen Geist, der in uns wohnen soll. Und der wird uns in alle Wahrheit leiten. Also wir haben eine Verbindung zu Jesus, zu Gott, durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und wir müssen, und ich sage fast, wir müssen, wenn wir ein Leben führen wollen im Glauben, eigentlich lernen, auf diese Stimme zu hören. Wir müssen uns ausrichten, weil diese Stimme ist so leise erstmal. Sie ist sanft, aber sie ist da und sie drängt auch manchmal. Also, da habt ihr bestimmt auch schon, können bestimmt manche erzählen, dass in manchen Gesprächen er gedrängt wurde, jetzt irgendetwas über Jesus zu erzählen oder irgendein Zeugnis zu sagen. Oder man wird aufgefordert und sagt doch, was habt ihr erlebt diese Woche? Und da bumpert auf einmal das Herz. Oder man kann nicht sitzen bleiben, sondern muss hochgehen und muss es teilen. Und da sehe ich auch das Wirken des Heiligen Geistes. Und oft nimmt man das nur gar nicht so bewusst wahr. Und darauf, denke ich, ist auch ein Augenmerk, auch bei dem, was wir jetzt lesen, darauf zu hören, wir müssen lernen oder wir sollen lernen, damit wir nicht in Angst und Schrecken geraten über die Dinge, die kommen werden und über die Dinge, die wir jeden Tag in unseren Nachrichten, in den Zeitungen lesen. Denn die können uns ganz schön Angst machen, wenn wir sie falsch einordnen, wenn wir sie auf uns einwirken lassen und denken, da komme ich nie raus oder das ist ja schrecklich oder das ist ja schlimm und was soll man jetzt machen? Und die Menschen werden zu Dingen verleitet. Manche Entscheidungen werden nicht getroffen, weil sie bewusst etwas tun wollen, sondern weil sie aus Angst getrieben wurden, etwas zu tun. Und das finde ich manchmal schwierig. Ja? Du tust jetzt etwas aus Angst. Und das ist nicht immer die beste Lösung oder eigentlich keine gute Lösung. Und deshalb sollen wir uns leiten oder anfangen, uns leiten zu lassen durch den Heiligen Geist. Anfangen, ihn zu bitten, Gott zu bitten, dass wir auch das verstehen. Weil das mit dem Heiligen Geist wird so oft übertrieben, manchmal wird er untertrieben. Aber in der Bibel werden wir darauf ausgegangen, uns danach zu sehnen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und im Namen Jesu Christi zu bitten. Er hat uns gesagt, bittet in meinem Namen, um was ihr wollt. Und einmal sagt er auch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also wollen wir uns ausstrecken, diesen Heiligen Geist, der für viele so suspekt ist, für viele auch Angst macht, anfangen in eurem Leben reinsprechen zu lassen. Und das ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen, erstmal in eurer Gebetszeit auch dieses auszusprechen. Heiliger Geist, komm, fülle diesen Raum und erfülle mich und dass ich auf deine Stimme hören lerne. Und es wird eine Weile dauern, weil wir haben schon jahrzehntelang geübt und geprobt, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen oder dass wir uns von Angst leiden lassen oder so außer Gefecht setzen lassen, dass wir nichts mehr tun können. Aus Angst sind wir starr, sind wir ja, fast lethargisch, wir sitzen da und wissen nicht, was wir tun oder tun etwas aus unserer Angst heraus. Und dann ist es so, und so sollen wir es auch machen, wie die Jünger es gemacht haben. Sie gehen zu Jesus. Und wenn etwas ist, und die Jünger, die waren da auf einmal bestimmt ganz sehr unruhig, und sagen, wie soll das gehen, dieses riesige Gebäude, guck mal diese Steine an, da kann keiner das einfach umhauen. Ja? Und oft hat es so unruhig gemacht, und haben sie gesagt, jetzt gehen wir mal zu Jesus. Der saß gerade da, hatte nichts zu tun, oder saß so da und hat gechillt. Ja? Und dann kamen sie zu Jesus und dann sagen sie, wann wird es sein, Jesus? Wann wird es geschehen? Und gibt es vorher ein Zeichen, bevor das geschieht? Und dann sagt ja Jesus etwas Interessantes, also finde ich. Und das ist etwas ganz Persönliches, finde ich wieder, wo Jesus spricht. Und er sagt, seht zu, passt auf, gebt Acht, dass euch niemand verführt, dass euch niemand in die Irre führt, dass nicht irgendjemand da kommt und euch an die Hand nimmt und wohin führt, wo ich nicht möchte, dass ihr dahin geht, weil er nicht von mir ist. Weil er sagt ja dann weiter, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Viele werden auftreten und da muss ich sagen, da geht es jetzt nicht darum, um diese Welt, um uns herum, um die Verführungen, die jetzt da einfach da sind und die Verlockungen und dieses Geld, diesen Sog oder dieses sexistische, überall wirst du irgendwie als Mann geil gemacht, ja, durch irgendwelche Bilder, durch die Pornografien, die einfach so, jeder guckt irgendwie immer wieder mal Pornos, so am Tage und unser Geschäft, das ist einfach drin. Wir machen das, wir lügen, das ist drin, das ist legitim. Einer sagt, boah, die Lüge, die du gerade gemacht hast, war richtig gut, hast gut formuliert. Da geht es nicht darum, ob das die Wahrheit ist oder so. Da geht es nur darum, wie komme ich am besten da durch? Und wie verdirbt man doch langsam wird. Aber das da, was Jesus hier sagt, da sagt er, lasst euch nicht verführen von Menschen, die sagen, ich bin's. Also von Menschen, die eigentlich hier auf dieser Kanzel stehen oder die Gemeinden führen oder die vielleicht auch in großen Bibelschulen waren, und Dinge gelehrt bekomme, wo sie dann in die Gemeinde reinbringe. Und die Gemeinde aufgehört hat, es zu prüfen, wessen Geisteskinder da eigentlich dastehen. Wir waren da aufgefordert. Und diese Verführung wird immer stärker werden. Und der Druck wird auch immer größer werden. Weil wenn du, und das sehe ich einfach auch diesen Zeitgeist, wenn du diesen Zeitgeist folgst, dann wirst du Verführung bringen, weil es für manche Großen oder für manche Institutionen einfach wichtig ist, sich groß zu machen, sich auszubreiten, Einfluss zu gewinnen. Und wir lassen uns da ködern. Ich lese gerade ein Buch von Dietrich Bonhoeffer, das war ja so im Dritten Reich, war er Pfarrer oder wurde Pfarrer, war ein junger Kerl, nicht ganz 30 Jahre, und der gehörte zu der bekennenden Kirche. Und da war es nämlich auch diese Verführung oder auch dieser Druck da, weil er hatte dann auch so eine Predigerschule von der bekennenden Kirche gemacht. Und da hat er seine Predigtschüler, also die Vikare, aufgefordert, allein das Wort und auch diesen Wahrheiten zu folgen und nicht diesem Nationalsozialismus. Weil die große Kirche, die hat sich nämlich diesem Nationalsozialismus wirklich unterworfen. Das war dann die große Kirche. Aber das war die Kirche, wo die Pfarrer dann wirklich auch ihren Sold bekommen haben. Das war die Kirche, wo, wenn du dann Vikar warst und du bist dann in diese Kirche eingestiegen, musstest aber natürlich diese Judenverfolgung, diese, was weiß ich, Arier-Paragraphen, wo da erstellt wurde, die musstest du bejahen, obwohl viele wussten, und das hat Bonhoeffer irgendwann mal auch gut gesagt, Jesus war ein Jude. Und viele haben sich aber durch den Druck, viele haben vielleicht schon in dieser Schule erkannt, ja, das ist richtig, was die Bibel lehrt, und ich will das aussprechen, und sind dann in ihre Familien, in ihren Umfeld gekommen, und da haben sie so einen Druck gekriegt, oder auch viele waren einfach nicht gut situiert, haben nicht so viel Geld gehabt. Und diese Pfarrstelle in diesem Reich oder in dieser Zeit, das war einfach auch die Sicherheit, die Pfarrer hatte. Du hast eine Pfarrstelle gehabt und hast halt auch das Geld gekriegt vom Staat. Und Bonhoeffer? Bonhoeffer war jetzt dann so einer, der das klar, irgendwann klar erkannt hat, wir müssen uns da abgrenzen. Wir müssen zusammenstehen und sagen, wir machen da nicht mit. Und so, irgendwie habe ich diesen Eindruck, diese Zeit wird auch wieder kommen, vielleicht nicht so krass, so klar, so offen, aber wir müssen auch prüfen, wem wir nachfolgen. Wir sind aufgefordert zu prüfen, wer uns gegenübersteht. Nicht jeder, der gut auftritt, der gut gekleidet ist, der sympathisch ist und der sagt, ich habe euch ein Wort Gottes zu sagen. Er ist von Gott gesandt. Ist eigentlich irre, ja, wenn man das sich überlegt, wem kann ich denn dann noch trauen? Oder wie soll denn das funktionieren? Sollen wir uns wirklich einkasteln? Ja? Aber gerade haben wir es gehört, wir sind eine große Gemeinschaft von vielen Gemeinden und da wirkt auch der Heilige Geist. Er ist da, er wirkt. Und doch sagt Jesus diese Warnung. Habt Acht, dass euch niemand verführt, dass euch niemand in die Irre führt. Denn das Ende ist einfach, das ist so schrecklich zu erkennen, wenn man vielleicht einen langen Weg gegangen ist und der war umsonst. Da bist du niedergeschlagen, da bist du kaputt, da bist du vielleicht auf dem Weg, hast du dich vielleicht von vielen getrennt auch. Oder du hast viele vielleicht auch verführt, mit dir zu gehen. Und dann erst erkennt man zum Schluss, oh Mann, das war gar nicht, der war gar nicht von Jesus. Oder der hat nur groß reden können und ich habe mich da einlullen lassen von seinem großen Geschwätz. Und da sind wir aufgefordert. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und dann kommt dieser Satz und das ist diese Wahrheit. Wir sind hier eine Menge und es werden einige sein, die hier sitzen, wenn solch eine Zeit kommt, die sagen, die sich verführen lassen werden. Und viele werden sich verführen. Oder viele und sie werden viele verführen. Also die, wo kommen in seinem Namen und aber nicht von ihm sind, die werden viele verführen. Und wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Wir hören auch jetzt schon Kriege, Kriegsgerüchte, aber es ist noch nicht das Ende. Wir haben jetzt noch eine Zeit, wo wir uns vorbereiten dürfen und sollen, aber nicht in Angst und Schrecken. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Grund schon auch irgendwie so diese Zeit, die wir gerade so erleben. Ja, wir haben Kriege, wir haben Kriegsgerüchte, wir haben immer wieder Erdbeben oder auch Unwetter und schreckliche Dinge, wo in manchen Landteilen geschehen, dass Verwüstung durch die Natur eintritt. Aber dann sagt Jesus, dies ist der Anfang der Wehen. Also das, was wir gerade jetzt erleben dürfen. Und ich glaube, wir sind jetzt noch weiter, näher dran, wie Jesus, das damals 30 nach Christus, wir haben jetzt 2025, wie er das ausgesprochen hat. Das ist erst der Anfang der Wehen. Jetzt muss ich eine fast neue Mutter oder werdende Mutter, wie ist das mit den Wehen? Wer hat... Christina, du musst jetzt dran. Wenn eine Wehe einsetzt, nicht? Okay, wer? Okay, also du musst mir das schon erklären, oder uns. Wenn eine Wehe einsetzt, was bedeutet das für dich? Was hat das für eine Bedeutung? Bist du dann entspannt? Das Gegenteil von Entspannung. Du versuchst zu entspannen, genau. Aber was machst du? Du weißt ja, dass du einen größeren Bauch kriegst und dass du einfach diese Frau Doktor oder der Doktor gesagt hat, hey, ihr kriegt ein Kind. Wisst ihr, dass diese Zeit, dass diese Wehe mal kommen wird, oder? Was machst du da vorher? Was bereitet ihr vor? Wie macht ihr das? Erzähl mal, was tut ihr alles? Klar. Zimmer einrichten, was macht er noch? Jetzt mal im Blick auf die Geburt, was macht er da besonders? Die Tasche richten, oder? ist ganz wichtig auch, gell? Genau. Dass wenn wirklich diese Wehe kommt und dieser Zustand kommt, wo man nicht mehr entspannt ist, wo man eigentlich nur, die Christina wird sagen, hey, jetzt muss man gehen und der Daniel, der wird wahrscheinlich hin und her laufen und irgendwie nicht das tun, was er soll und die sagt dann, hey, nimm diese Tasche und dann, weil wenn sie jetzt sagen muss, du musst jetzt erst die Tasche packen, puh, ich glaube, danach nimmt er am Ende die Mikrowelle mit und das bringt ja gar nichts, gell? Aber es machen sie nicht, sie hat es vorbereitet, sie weiß, Christina weiß, sie wird irgendwann diese Wehe bekommen. Und nach dieser Wehe, kann das wieder aufhören? Also, dass du dann einfach dann sagst, jetzt geht es eine Woche lang nicht mehr, geht ohne Wehe, gibt es auch Fehlalarm. Aber irgendwann kommt sie wieder, gell? Irgendwann muss es raus, genau. Und so sehe ich das auch, wenn wir diesen Blick von der Wehe nehmen. Ja? Wir wissen, dass sie kommt. Was tun wir, um uns vorzubereiten? Ja? Christina und Daniel packen schon, die wissen jetzt schon irgendwann, was ist der Termin, da packen sie ihre Tasche. Wo wichtig ist, da sind die Dinge drin, die sie im Krankenhaus braucht, nach der Entbindung oder während der Entbindung. Es ist wichtig, dass wir auch dadurch, dass wir wissen, diese Wehen haben schon begonnen, durch die Zeichen, die wir sehen. Einfach durch das, wie wir beobachten. Das ist der Anfang der Wehen. Aber es ist noch nicht die Geburt. Es ist der Anfang von dieser Wehe. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Da komme ich nachher nochmal drauf zu. Und jetzt kommt nochmal, werden wir sehen, was Jesus dazu nochmal sagt. Ihr aber, also es wird der Anfang der Wehen sein, ihr aber seht auf euch selbst. Oder andere Übersetzung, ihr aber achtet auf euch. Gebt Acht, mit was ihr euch jetzt beschäftigt. Gebt Acht, was die Dinge sind, die euer Denken richtig beeinflussen. Die eure Ziele wirklich so beeindrucken, dass ihr in diese Richtung geht. Habt ihr diesen Lebensstil geprüft? Wisst ihr, wo das hinführt? Ist das etwas, was Segen bringt oder etwas, was Fluch bringt? So wie Mose hat ja beim Auszug aus Ägypten, hat er dem Volk zwei Wege vorgelegt. Ich lege euch den Weg des Segens vor und auch des Fluchs. Josua sagt es später dann, wo er dann ins verheißene Land eingekommen ist, ich lege euch das Glück und das Leben vor. Oder den Tod und das Unglück. Und davor hat er die Gesetze von Gott gesagt. Und dann sagt Josua ja diese berühmten Worte, wo viele kennen, ich lege euch das vor. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen ihm nachfolgen. Weil Josua hat erkannt, denn das ist das Leben. Wisst ihr, Josua und Kaleb, das waren zwei Männer, die als einzigste von einer riesengroßen Menge gesagt hat, wir kommen in dieses gelobte Land, das Gott uns versprochen hat, rein, ohne dass wir großen Schaden nehmen. Oder wir wissen, dass Gott es schon für uns diese Einnehmung vorbereitet hat. Aber die ganze Menge hat gesagt, damals das Volk Israel, wo sie vor Kanaan standen, sie sind durch die Wüste gelaufen, sind vor Kanaan gestanden, also diesem verheißenen Land, wo es heißt, da wird Milch und Honig fließen. Also dieses volle Land, dieses grüne Land, dieses Land der Fülle. Sie sind davor gestanden. Und dann hat Mose ja diese 12 Kundschafter in dieses Kanaan geschickt. Und dann sind die 12 Kundschafter zurück. Und die haben gesagt, boah, das ist wirklich, die haben eine Traubenranke gebracht, das waren so fette Trauben, also das war wirklich wahr, was Gott vorausgesagt hat, da war wirklich Fülle da. Aber dann sagten 10 von den 12, sagten, aber das sind die Riesen, das sind die, wie hießen sie, die Kinder Enaks oder so, das sind Riesen, die verspeisen ihre Kinder. Und dieses Wort ist in der Menge von den Israeliten so rumgegangen, dass sie gejammert haben und geheult haben und gesagt, boah, Gott führt uns in dieses Land, damit diese Männer und Frauen unsere Kinder fressen. Und dieses Wort ist wirklich rumgegangen. Es ging viral sozusagen. Aber nur diese zwei, Josua und Kaleb, die haben gesagt, Gott wird es uns möglich machen, wir gehen da rein. Aber sie gingen nicht, sie haben sich geweigert. Und erst 40 Jahre später kamen sie wieder an diesen Punkt. Die ganze Generation, so ab 20 Jahre, die ist in der Wüste gefallen, die ist gestorben. Und nur Josua und Kaleb, diese zwei Männer, die waren noch von dieser ersten Riege dabei. Und dann sagt Josua diese Worte, ja, und jetzt wählt, was ihr wollt, das Leben und das Glück oder den Tod und das Unglück. Das ist eine Aufforderung und das ist auch etwas, was ich euch sagen möchte. Wir suchen alle nach dem Willen Gottes. Jeder irgendwie, hab vorhin mit Amos gesprochen, der versucht, was kommt nach der Ausbildung, was wird sein. Oder jemand sucht den Mann oder die Frau fürs Leben. Wer wird es sein? Es gibt so viele. Oder auch im Alter. Was tun wir mit unserem Haus? Was sollen wir jetzt da machen? Das ist ein Riesending. Oder wie wird es mit unseren Kindern sein? Und irgendwie warten wir auf diesen, was ist, auf diesen Blitz, auf diesen Geistesblick, auf diesen geraden Weg, auf diese geebnete Bahn. Wir warten drauf. Letzte Woche hat der Volker hat uns ein bisschen Neig genommen in sein Geschäftsjahr. War das so, dass du am Anfang vom Jahr gewusst hast, der Auftrag ist cool, der ist gut und gut und es lief so im Geraden durch? So war der Plan, genau. Und er hat uns letzte Woche erzählt, dass dieser Plan ganz schön angehört, dass das manchmal so Ecken nahm. Und er musste eine Entscheidung treffen. Er musste sagen, gucke ich jetzt dem zu und lass mich da wirklich ein bisschen, erst große Versprechen machen und dann lässt er mich blöd dastehen und auch meine Firma. Da hätte er gesagt, ja, ich bete jetzt und ich warte jetzt drauf, dass Gott da was tut. Ich glaube, er hat es anders gemacht. Er hat gebetet und dann hat er diese Mail geschrieben zu diesem oder jenem und hat sich gesagt, hey, junger Mann oder junge Frau, was ist das, was ihr da mit uns macht? Wir haben Ware geliefert, wir haben das erfüllt, was ihr gesagt habt und warum regt ihr euch nicht? Wo ist das Geld? Der ist nicht gierig geworden, sondern er hat nur darauf geharrt, auf das zu sagen, was sie ausgemacht haben, was sie unter vier Augen oder auch unter sechs Augen gesprochen haben. Und so ist es auch, wenn wir neue Wege suchen und gehen. Wir befehlen unsere Wege Gott an. Wir prüfen diese Wege. Und dann musst du in eine Richtung gehen. Du kannst dir sicher sein bei manchen Dingen. Und bei manchen Dingen fordert es einfach nur Glauben. Und ich glaube, wenn du das Gott anbefühlst, wenn du da Zeit vergehen lässt, wenn du da prüfst, dann entscheide dich für einen Weg. Befehle es Gott an und er wird dich im Gehen führen und er wird dich sicher führen. Auch die Umwege. Wartet nicht immer auf diese geebnete Straße. Die wird es nicht geben. Jeder von euch in diesem Raum kann mir eine Geschichte erzählen, dass manches, wo er gedacht hat, so muss das laufen. Da bin ich mir ganz sicher, das läuft so. Nach 5 oder 10 Jahren zurückschauen und sagen, boah, es lief ganz anders. Aber ich stehe noch hier. Ich stehe hier, weil ich Gott vertraut habe. Und Gott hat mich durch dieses Ding geführt, auch manchmal um einen Irrweg auch herum, weil ich mich tatsächlich verführen lassen habe in dieser Zeit. Aber ich durfte wieder klar werden, durfte erkennen und durfte wieder zurückkehren. Und das ist auch etwas, was unser Glaube immer möglich macht, diese Rückkehr. Wenn wir einen falschen Weg gegangen sind, wenn wir uns versündigt haben an jemand anders, wenn wir mit dieser Frau Sex hatten, obwohl wir wussten, es war die Frau eines anderen. Oder weil wir diese Pornos immer noch gucken, obwohl wir wissen, es ist nicht gut. Dürfen wir an diesem Punkt kommen und sagen, Herr, vergib mir, ich will weitergehen. Es wird dann aber auch so sein, dass die Auswirkungen deiner Sünde, die werden da bleiben. Die wird Gott nicht wegnehmen. Aber er wird dir helfen, einen neuen und einen guten Weg zu gehen. Und auch mit dem, was du falsch gemacht hast, Frieden zu haben. Und auch Frieden zu schließen mit denen, die da drin waren. Da ist immer Vergebung möglich. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir das wissen dürfen. Gott ist nicht ein Gott, wenn wir uns für ihn entschieden haben, dass er Gericht über uns ausspricht. Und das ist das, was ich hier einfach auch sagen möchte. Wir reden hier von der Endzeit und sie wird schwierig werden und wir werden immer schwieriger in Situationen kommen, wo es heißen wird, was sagst du jetzt? Bist du lieber ruhig oder bekennst du deinen Glauben? Sagst du, hey, das, was ihr macht, das ist nicht richtig. Und du sagst, meiner sagt vielleicht, wieso? Dann sagst du vielleicht diesen schwierigen Spruch in einem Geschäft, sag dir mal diesen Spruch, es steht in der Bibel und ich glaube in der Bibel, was steht, und das ist gut, das ist nicht recht, was du tust. Da geht's ab, da musst du dann einfach mal stehen bleiben. Das ist heftig. Aber diese Wahrheit auszusprechen, die kostet was. Und das ist die Zeit, wo auch jetzt Jesus spricht, ihr aber seht auf euch selbst, euch werden sie an Gerichte überliefern. Und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und ihr werdet vor Statthaltern und Könige gestellt werden, um meinetwillen ihnen zu einem Zeugnis. Ihnen zu einem Zeugnis. Ihr habt eine Aufgabe in dieser Zeit. Wir haben jetzt eine Aufgabe. Wir sollen stehen. Ihnen zum Zeugnis. Ihr werdet vielleicht vor Menschen, vor Männern stehen, vor denen ihr nie stehen würdet, wenn ihr nicht den Mund aufgemacht hättet. Aber es wird dazu dienen, um das Evangelium weiterzutragen. Wir haben in dieser Endzeit, in dieser Trübsal oder in dieser schwierigen Feuerzeit, Gott hat uns da eine Aufgabe gegeben. Natürlich kann man jammern und wir werden jammern über das und jenes, weil es schwer ist, weil wir manche Bequemlichkeit vielleicht verlieren oder auch bei manchen das Gesicht verlieren. Ja? Der ist ja so verbohrt. Ja? Wie kann der an Jesus glauben? Er war doch so ein anständiger, junger Kerl. Ja? Wie kann der jetzt Jesus nachfolgen? Da werden wir viele so Sätze haben. Und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Also das Evangelium von Jesus Christus wird um die ganze Welt gehen. Und jedes Kind, jeder Mann, jede Frau wird dieses Evangelium hören. Weil es wird irgendwann nach dieser Wehe zu dieser Geburt kommen. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und deshalb habe ich das vorher nochmal gesagt und das auch mit der Wehe, mit der Vorbereitung. Ihr werdet da nicht auf einmal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet nicht auf einmal die Heilige Geiststimme hören, sondern wenn ihr vorher diese Stimme nicht gehört habt, wenn ihr nicht gelernt habt, auf den Heiligen Geist zu hören, werdet ihr in diesem Druck sein. Und das ist die Leute, wo euch gegenüberstehen. Oder auch eure Vorgesetzte. Die werden so viel Druck ausüben, dass ihr nur noch in Angst geratet. Eigentlich. Außer ihr wisst, wer ihr seid. Außer ihr wisst, dass Jesus Christus euer Herr ist und dass der Heilige Geist in mir ist. Und dass ich dann dieses Stoßgebet beten kann. Heiliger Geist, hilf mir, die richtigen Worte zu sprechen. Und dann wirst du ein Zeugnis sein. Da werden die Männer und die Frauen, die euch gegenüber sitzen, die sich so groß gemacht haben und die auch groß sein werden und die Macht haben. Auch Macht haben, euch und eure Karriere zu versauen oder auch euer Leben und eure Familien durcheinander zu bringen. Denn das, was da kommt, und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das ist der Grund eigentlich dieses Hasses. Da wird eine Atmosphäre sein in euren Familien, in eurem Zusammensein. Da misstraut man einander. Da kann man einander nicht mehr in die Augen schauen. Da wird es schwierig werden. Da wirst du das Wort Gottes aussprechen und da wird bei allen anderen, da ist schon wieder der mit seinem Verborder, Jesus oder mit seinem, was weiß ich. Und es wird so ausarten. Ich hoffe nicht, dass ich das erleben muss. Bis jetzt sehe ich das jetzt noch nicht in meinen Familien, aber ich sehe manches Thema, wenn ich mit Jesus komme. An Weihnachten sind wir als Familie zusammen geguckt und dann ging auf einmal diese Litanei los, die Kirchensteuer. Wie viel das ist und was das für ein Schrott ist und die zockern ja ab und das ist so viel und der andere hat gesagt, nee, das ist gar nicht so viel und der andere, doch, das ist richtig viel und das ist dann irgendwann da, ich will da jetzt mitmachen, ja, ich sage, das mit dem Zehnten, das steht einfach in der Bibel, habe ich gesagt. Und ich habe wirklich einen schwierigen Satz für viele. Danach waren wir nicht mehr so, Aber es hat wenigstens aufgehört, dieses Gejammer. Ja. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist der Anfang der Wehen. Wir sind danach wieder gut, wir haben einen guten Wein getrunken und gegessen und dann war alles wieder schön. Ja. Das passt schon, aber es wird schwierig werden. Ja. Und es wird einfach das sein, um seines Namens willen. Und dann kommt nochmal dieser letzte Satz, da möchte ich die Predigt aufhören. Und ihr werdet von allen gehasst, also nicht nur nicht mögen, sondern gehasst werden. Da ist ein Abscheu da von den Menschen euch gegenüber. Werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich weiß jetzt nicht, zum Glück bin ich kein Christ. Coole Zeit, ja. Die gehen voll ab, die kriegen da die Schläge, aber ich bin ja nicht Christ, mir geht's ja gut, ich komme da durch. Aber Jesus sagt, und das ist immer sein Plan, unsere Rettung. Und die Jesus nicht nachfolgen, die verurteilt Jesus nicht. Denn Jesus ist gekommen, um das Gebeugte aufzurichten, den glimmenden Docht nicht auszulöschen, das geknickte Rohr nicht abzuknicken, sondern er ist gekommen und zu sagen, hey, folg mir nach, ich bin dein Retter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das erzählen soll, aber das habe ich schon so oft gedacht. Ich erwähne den Film und bitte guckt den Film nicht, ja, weil das ist ein schrecklich guter Film. Da ist diese Fury Road, also diese Straße des Zorns, diese Straße, wo nur Entbehrung ist, wo nur eigentlich ein Abschlachten von Menschen ist. Das ist so eine Wüstenstraße, die ist Fury Road. Und in dieser Fury Road, die fahren zwei in ihrem Truck. Der eine ist der Mad Max und die andere ist die Furiosa. Dieser Film geht eigentlich voll ab. Coole Geräte, coole Maschine. Also das ist das, was mich einfach fasziniert dran, was dazwischen drin passiert. Sehr grenzwertig, wertig. Aber der, wo den Film gemacht hat, der hatte echt einen richtig guten Moment initiiert. Da war dieses Durcheinander, dieses Kämpfen, dieses Abschlachten, die fahren jetzt auf ihre Fury Road, also dieser Straße des Zorns, der Entbehrung, der überhaupt nichts Menschliches mehr einfach übrig lässt. Man ist nur noch Tier und will überleben. Und dann fahren diese zwei, die Furiosa, die fährt. Und dann sagt der Max zu ihr, hinter saßen auch drei, wonach suchen die? Und dann sagt sie, die Furiosa, die suchen nach Hoffnung. Die waren eigentlich auf dem Weg in das Land, wo es die Fülle gab, wo es sprießt, wo grün ist, weil dieses Land, wo sie waren, war nur Wüste. Und dann fragte Max die Furiosa, ein ganz interessanter Satz, das hat mich umgehauen in dem Film. Und dann fragte er sie, und wonach suchst du? Was suchst du? Und dann sagt sie, ich suche Erlösung. Das hat mich umgehauen. Da denke ich, ja, genau, das ist eigentlich das, was wir suchen. Wir suchen Erlösung von diesem Scheiß hier manchmal. Das kotzt mich manchmal an auf dieser Erde. Es läuft nicht so, wie ich will. Und ich will eigentlich nur noch weg und ich will erlöst werden. Ich will befreit werden. Ich will, dass es mich nämlich so kaputt macht, dass es mich niederdrückt, dass ich Angst habe nachts oder morgens aufwache und schon die ganze Angst so auf mich drauf presst, dass ich gar nicht aufstehen will. Ich brauche Erlösung. Und für das ist Jesus gekommen. Diese Erlösung gibt dir Jesus Christus. Du wirst die nicht finden in einem grünen Land mit viel Geld oder mit einem großen Haus. Das wird Gott dir schenken vielleicht und du darfst es genießen und dich daran freuen. Aber die Erlösung, die schenkt nur Jesus Christus. Und diese Errettung, die ist uns sicher in seinem Namen. Und wenn diese Endzeit kommt, und ich kann es eigentlich nur verkündigen, diese Trübsalzeit, die dann kommen wird, wo so alles drunter und drüber geht, ich sage, das sind wir Christen nicht mehr dabei. Weil Jesus wird uns irgendwann abholen von dieser Erde. Es wird diese Zeit geben, wo es wirklich so ist, wo es hart auf hart geht. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Wir sind Befreite. Gott kann über uns nicht das Gericht sprechen, sondern er hat uns, wir dürfen im Namen Jesu Christi zu Gott kommen, vor das Allerheiligste. Und er wird uns auch bewahren vor dieser Endzeit, vor dieser Trübsalzeit. Wobei ich sagen würde, es wird uns alles kosten, diese Zeit, diese Wehen, die sind schmerzhaft. Und wenn es bevor die Geburt ist, sind sie am schlimmsten, oder, Christina? Das ist richtig hart. Aber dann kommt, wie bei der Geburt, diese Erlösung, dieses Baby, dieses Leben, wo auf einmal da ist. Und irgendwie vergisst die Mutter, so habe ich es gelesen, ich weiß nicht. Sie vergisst die Schmerzen, weil das Leben jetzt auf einmal da ist. Und so wird es bei Jesus auch sein. Er wird uns nicht ins Gericht kommen lassen auf dieser Welt. Er wird uns beistehen in schwierigen Zeiten. Aber dieses Endgericht werden wir Christen nicht aushalten müssen. Er wird kommen und wird seine Leute zu sich holen. Das ist diese Hoffnung, die wir haben. Diese Errettung, die ich immer sehe. Jesus ist gekommen, um zu retten, zu erlösen. Habt keine Angst. Lasst euch durch diese Kriegsgerüchte nicht kaputt machen. Beobachtet es. Seht, oh ja, das wird immer enger. Aber sucht dadurch ihn immer mehr. Bereitet euch vor. Packt dieses Päckle immer fester oder vielleicht immer größer, dass ihr wirklich ausgerüstet seid, dass ihr wisst, wenn diese Zeit kommt oder wenn dieses Gespräch kommt. Vielleicht habt ihr auch, kann euch erzählen, dass er wirklich schwierige Gespräche hatte und man hat sich zu Jesus bekannt und es ist irgendwie dann auch sehr explodiert. Kann schon sein. Aber sei sicher, du wirst errettet werden, wenn du ausharrst. Ausharren ist so dieses beständige Warten, dieses, ist so ein altdeutsches Wort, glaube ich, harren. Dieses Warten, dieses Stillsein, da ist alles so dabei, Stillsein, Warten, wer will das schon? Ich will es nicht gern. Aber das wird uns alles helfen, dass wir vorbereitet sind. Und dass diese Zeit uns nicht trifft wie ein Schlag, sondern wir haben sie kommen sehen, wir haben uns vorbereitet und wir können sicher durchgehen. Du wirst sicher laufen, obwohl links und rechts deine Freunde verrückt spielen. Ja? Die können nicht mehr in ihren Garten sitzen, ohne dass sie nicht irgendwelche Zäune drumherum bauen, weil man weiß ja nicht, falls irgendjemand kommt. Die werden von Angst getrieben sein. Aber du wirst sicher sein, obwohl du auch in diesen Kämpfen stehst. Du wirst hindurchgeführt werden. Trotz allen Dingen wirst du sicher sein, wirst du richtig sein. Und deshalb will ich euch einfach weiter sagen, wenn wir an Jesus Christus sind, seine Vergebung angenommen haben und jeder, der es nicht getan hat, frag einfach mal Gott. Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir. Denn Gott will nicht, dass ein einziger verloren geht. Und auch nicht, diese Endzeit ist auch nicht Gottes Werk. Das haben wir Menschen. Wir, auch die, wo Gott nicht nachfolge, die wehren sich gegenseitig, die lügen sich an, die sind misstrauisch. Das wird immer schlimmer werden. Keine Ehe wird mehr halten, weil das wird so brutal sein, eine reine Ehe zu halten. Oder auch sich als junger Mensch, wie soll ich sauber aufwachsen? Wenn ich überall hingehe, die Werbung sehe, die mich geil macht, die mir immer einen Harten macht. Ja? Und ich kann da nichts machen dagegen. Kann ich mich schämen oder auch nicht? Und doch wird es so sein. Und denke, boah, hey, das ist so brutal, dass manche Werbungen machen. Was manche Leute oder mir manche Typen auf dem Handy zeigen, pff, ich will es gar nicht sehen. Und sie zeigen es so groß. Jeder denkt, ja, ist doch cool. Da zu sagen, nee, ich will Jesus nachfolgen, ich will mich reinhalten, so gut es geht. Und wir werden alle fallen. Alle Männer, alle Frauen. Aber es wird eine Errettung geben. Und wir werden auch wachsen in diesem Feuer. Das Feuer ist manchmal der sicherste Platz, wo du bist. Das Feuer. Weil da ist Jesus. Manchmal wollen wir alle raus aus dem Feuer, wenn wir drin sind. Aber da waren wir geläutert, da waren wir gefestigt. Da waren wir zu Frauen, die Gott gefällt. Da waren sie zu Männern, die zur vollen Mannesreife gelangen und die einfach stehen können. Die auch für ihre Familien stark sind. Stehen, sich nicht durcheinander bringen lassen. Ruhig sind. Das ist das, was ich euch heute weiter sagen wollte. Amen.